Ich habe heute eine sensationelle Folge für unseren Marketing Meets Technology Podcast. Wir sind gerade in Zakopane in Polen bei einer der größten digitalen Konferenzen in Bezug auf SEO und AI. Ich sitze hier mit Olaf Kopp und wir haben vor allen Dingen richtig spannend gerade gesprochen über das Thema AI Search, LLM Search, Geo, wie man es auch immer nennt und vor allem auch, wie das dahinter abläuft und was wir denken, was wichtig sein wird in der Zukunft. Und wir haben ganz spezifisch auch über das Thema Grounding gesprochen, wie dann so eine Suche abläuft, wie die Daten da rausgezogen werden und wo wir eigentlich stattfinden müssen, also wo wir als Brands, wo wir als zu Findende sein müssen, um auch in der AI-Search dann auch sichtbar zu sein. Deswegen viel Spaß mit dieser Folge und los geht's.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital-Marketing-Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Marketing Meets Technology Podcast, heute mit Olaf Kopp. Richtig cool, ich freue mich sehr, weil wir sind hier heute in Zakopane auf der größten polnischen Suchmaschinen- und AI-Konferenz. Und ja, wir beide haben uns kurz zusammengesetzt hier, um einen Podcast für euch aufzunehmen. Nämlich wir wollen einfach mal über das Thema AI-Search sprechen, auch ein bisschen, ich sag mal, Holistic-SEO und die Themen, wo Olaf halt wirklich tief drin ist. Und deswegen, herzlich willkommen, richtig cool, dass du da bist.
Danke dir für die spontane Einladung.
Ja, super, gerne. Nur kurz zu Olaf, und du kannst ja auch gerne ein paar Worte zu dir selber sagen. Ist der Geschäftsführer von der...
Nee, bin ich gar nicht mehr. Geschäftsführer ist ja... Ich war mal Geschäftsführer. Ich habe aus persönlichen Gründen die Geschäftsführung schon lange abgegeben. Mhm. Aber ich glaube, als Rolle habe ich immer noch ein bisschen in den Augen der Mitarbeiter die Geschäftsführungsrolle. Aber da hatten wir auch drüber gesprochen.
Ja, genau.
Denn Gruppen suchen sich immer nach die Rolle aus und nicht den Titel.
Genau, auf jeden Fall Aufgesang aus Hannover, wo ich ja auch ursprünglich herkomme. Deswegen, da haben wir einige Gemeinsamkeiten an der Stelle. Und wir sind hier auf der Konferenz, mega spannend. Geht viel um das Thema natürlich AI im Bereich SEO, was da passiert. Und darüber wollen wir auch mal sprechen, wie sich das gerade entwickelt. Wie du auch die Lage so siehst, ja. Du hast ja auch viel Kundenkontakt und baust da vor allem, ich sag mal so, du baust halt echt High-Level-Stuff. Und deswegen denke ich, ist es perfekt, dass wir mal drüber sprechen.
Können wir gerne tun.
Wie siehst du gerade den Moment, wie AI-Search, AI-Overviews sich ausbreiten oder auswirken auf die Kunden und vor allem auch für die Menschen, die oder die Firmen, die halt gerne Traffic haben wollen, gerne Conversions haben wollen?
Also die Kunden, ich merke, dass das Thema immer mehr aufploppt und wir auch immer mehr Anfragen von potenziellen Kunden bekommen, wo auch immer noch im Briefing drin steht, auch, dass man auch AI-Search oder AI-Assistance oder wie du es auch mal nennen willst, ne? Also ChatGPT mit berücksichtigen, Perplexity mit berücksichtigen, AI-Overviews mit berücksichtigen, das kommt immer mehr jetzt vor. Unsere bestehenden Kunden, da haben wir schon perspektivisch Ende letzten Jahres angefangen, unsere Kunden anzuschreiben, sie auf das Thema vorzubereiten, weil du solltest proaktiv bei dem Thema sein. Du solltest nicht abwarten, bis der Kunde eigentlich auf dich zukommt. So, das war so mein Wunsch zumindest. Und deswegen habe ich da auch meine Kollegen Ende letzten Jahres angefangen, sozusagen, sollen aktiv auf die Kunden zugehen, sollen denen kurze Schulungen anbieten, die ich dann meistens gehalten habe, um einfach eine Aufklärung zu betreiben. Ich glaube, das letzte halbe Jahr, wer das noch nicht gemacht hat, hat so ein bisschen verpasst, die Kunden aufzuklären, was das Thema angeht. Weil man merkt, jetzt ist das Thema bei allen on the map ist. Jeder, der jetzt bisher SEO gemacht hat, scheint jetzt das zu machen. Weil jetzt eben das Hot Topic ist so, aber vor einem Jahr sah das ja nochmal anders aus. Da haben da alle weitergemacht wie bisher. Und ich glaube, jetzt ist höchste Eisenbahn, wirklich proaktiv als Dienstleister auf seine Kunden zuzugehen und Aufklärung zu betreiben, die Sachen einzuordnen, weil auf Kundenseite ist extreme Verunsicherung, wie wichtig das jetzt ist, müssen sie jetzt alles Budget irgendwie anders umschiften, was ist jetzt mit Google, was ist mit klassischer Suchmaschine etc. Ich glaube, das sind riesige Fragezeichen, die Kunden gerade haben, und ich glaube, mit Blick auf Kundenbindung und Kundenhalten sollte man Bestandskunden da solche Sachen zumindest proaktiv anbieten, weil sie werden irgendwann über die großen Medien darauf das Thema stoßen und werden dann, und es ist, ich glaube, es ist für einen Dienstleister immer besser, proaktiv zu sein, damit man nicht erst reagiert, nicht ins Reagieren kommt, sondern ins Proaktive, im Proaktiven bleibt. So.
Und hast du denn das Gefühl, oder siehst du auch vielleicht von den Daten her, dass das AI-Search, AI-Overviews schon und vor allem auch sowas wie Perplexity-Search schon groß ist? Oder ist es, nehmen wir es in der Branche, viel größer wahr, als es da draußen wirklich ist?
Also die AI-Overviews, seitdem die jetzt in Deutschland auch ausgerollt sind, ist ein Brandbeschleuniger für die ganze Entwicklung, weil sie natürlich implementiert sind in einer Suchmaschine, die halt fast jeder benutzt. So, sprich, da kommt das Thema rein und da lernen Menschen plötzlich, wie sie an ihre Informationen auf eine andere Art und Weise kommen, außer auf einen Link zu klicken und auf eine Website zu kommen. So, und das ist ein fundamentaler Shift, nicht nur in der, was die, dass die technologische Infrastruktur dahinter angeht, dass wir uns immer weiter weg von einem Index bewegen hin Richtung Sprachmodellen, sondern auch, was vor allen Dingen das User Behavior angeht. Und deswegen finde ich den Vergleich zu Panda und Pinguin an der Stelle nicht so richtig gut, weil da war es nur ein Technologiewechsel im Hintergrund, also Algorithmen haben sich verändert. Hier findet wirklich ein User Behavior Shift statt, dadurch, dass die Menschen das halt lernen, wie sie jetzt da an Informationen kommen. Und was war die Frage nochmal?
Die Frage war, ob dieser Behavior Shift tatsächlich schon angekommen ist bei den Menschen, also wirklich bei der Großteil der Menschen außerhalb unserer Tech-Bubble.
Okay, also wir sehen erstmal, was zum Beispiel, wir haben sofort, als die AI Overviews ausgerollt wurden, haben wir angefangen bei uns in der Agentur, ich habe sie Wake-Up-Call-Workshops genannt. Und zu dem ersten Wake-Up-Call-Workshop haben wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine ist eher content-orientiert und die andere war eher SEO allgemein orientiert, so, um das so ein bisschen um die Gruppengröße nicht zu gut haben, weil unsere Unit ist über 20 Leute, glaube ich, groß. Und man sagt immer, perfekte Gruppen groß ist eigentlich eher so 7-8 Leute. Voll. Und jetzt haben wir zwei Gruppen gebildet. Und in diesen Calls habe ich gebeten, dass alle Kollegen, dass die begannen dann so Mitte, Ende April, dass alle Kollegen schon mal eine Auswertung für ihre wichtigsten Kunden machen, wie sich das auf die CTR und die Klicks ausgewirkt hat bei ihren Kunden. Und wir haben da festgestellt, dass die Klicks, war eine breite Range und ging so ein bisschen analog zu diesem, was man auch draußen gelesen hat, da hat die eine Studie hat 30% gesagt, die andere hat 80% gesagt, klick CTR runter und so. Wir taten tatsächlich eine Range zwischen 20% und 70%, was den was negativen Impact auf die CTR angeht bei den bestehenden Kunden. Sogar. Ja, aber das ist halt query-abhängig. Ne? Das muss halt klar sein. Ne? Das heißt, ich glaube, diese aktuellen Daten und Studien sind cool, aber man sieht auch, wie unterschiedlich die Daten sind. Das zeigt auch die Dynamik von den ganzen. Das ist kein lineares System mehr, sondern wir haben es hier mit einem sehr dynamischen System zu tun. Sprich, solche als Orientierung, ganz grobe Orientierung, was das eigentlich bedeutet, finde ich diese Zahlen von diesen Erhebungen ganz gut. Aber ich würde jetzt nicht zu viel darauf geben, weil wir erstens ganz am Anfang stehen und zweitens es sehr dynamisch ist alles. Und auch was den zum Beispiel den Overlap mit den Top-Rankings angeht. Ja. Also wie stark ist der Einfluss der Suchmaschinen-Rankings auf welche, was wird gecited, also referenziert in den AI-Overviews. Ne?
Super spannend, weil Kyle Roof hat ja gerade noch was gezeigt, dass er sagt, es ist noch nicht so weit, weil seine Eltern, die er einfach mal als Beispiel genommen hatte, da zum Beispiel jetzt AI-Search, also weder ChatGPT, Perplexity noch irgendwas anderes
verwenden. Das gebe ich dir. Wenn ich das mal ausnehme, müssen wir immer unterscheiden zwischen, ich unterscheide immer zwischen Suchmaschinen mit AI-Features, AI-Overviews und wirklichen oder AI-Assistants mit einem Suche-Feature. Das ist genau, wo liegt der Fokus gerade. Die AI-Systems oder AI-Assistenten mit einem Suche-Feature, die stehen noch ganz am Anfang. Also da haben wir, da monitore ich seit Q3/24 vierteljährlich die Referral-Traffic in Deutschland von unseren Kunden, um einfach ein Gefühl zu kriegen, wie weit das schon ist, weil davon versuche ich. Also sind da halt so der Referral-Traffic, ich weiß jetzt nicht, wie die Nutzung ist, wenn die Leute halt nicht klicken, sehe ich das auch nicht. Aber so kriege ich zumindest so ein Gefühl dafür, erstmal, welche Plattformen in Deutschland halt beliebt sind. Das ist nämlich anders als international. Ja. International ist Gemini an 2, glaube ich. In Deutschland ist es eher Perplexity, sind so. Perplexity ist ein deutsches Phänomen anscheinend so ein bisschen. Und und das ist halt da sind wir im, das ins Verhältnis setzen zu dem organischen Search Traffic und zum allgemeinen Traffic von der Website, da befinden wir uns im 0,%-Bereich noch so. Sagen die Zahlen da halt immer noch. Sprich, da haben wir noch Zeit, was die wir konzentrieren uns in der Agentur tatsächlich auf die AI-Overviews gerade und weniger auf ChatGPT und
die sind ja auch quasi implizit in der Originalsuche mit drin und funktionieren ja für alle. Gleich und dann nutzt man die ja auch.
Exakt. Und dann vielleicht bei Perplexity. Perplexity hat einen ganz starken, da haben Suchmaschinen-Rankings, gerade die von Google, einen sehr großen Einfluss noch. Total. Also da siehst du richtig bei den Citation oder referenzierten Quellen, die decken sich sehr stark mit den Top-Ranking Suchergebnissen. Das ist bei AI-Overviews zum Beispiel nicht so stark.
Ja, genau.
Und das ist halt, deshalb eigentlich für Perplexity kannst du eigentlich sagen, Alter, klar, rank einfach die wie bisher die Seiten hoch irgendwie und schon bist du da auch, findest du auch statt in der Antwort. Bei AI-Overviews ist es ein bisschen komplexer.
Würdest du denn sagen, SEO ist dadurch jetzt tot?
diese Diskussion. Ich glaube, SEO ist nicht tot, aber ich glaube auch, habe ich ja auch was zu geschrieben bei LinkedIn, ich glaube, das Ist-Just-SEO-Mindset sollte jeder ablegen, weil es ist nicht mehr Ist-Just-SEO. Weil in diesem Ist-Just-SEO, wie ich so oft in Kommentarspalten lese, steckt hinter, ich muss eigentlich nichts verändern, sondern ich mache halt meinen Stiefel wie immer. Oder es wird dann auch, ja, das ist doch nichts anderes als modernes SEO. Ey, das ist wirklich Lippenbekenntnis. Ja. So, ey, wir SEOs haben es noch nicht mal hingekriegt, in den letzten 10 Jahren EERT vernünftig umzusetzen. Das jetzt stimmt. Erzähl mir jetzt nicht, dass du das schon seit 5 Jahren so machst. Das glaube ich dir nicht.
Aber das ist zum Beispiel auch mein größtes Thema mit dem Thema, es gibt ja die Robots.txt und es gibt die LMS.txt seit letztem Jahr ungefähr. Was so eine Art Unterstützung sein soll für die Large Language Models. Und da denke ich mir auch so, ich meine, das ist klar, jetzt hier auf der Konferenz und die ganzen SEOs, die setzen das vielleicht um, aber die ganzen hunderttausenden Webmaster da draußen, bis sie das umgesetzt haben die Large Language Models längst einen Weg gefunden, wie sie einfach so crawlen und selber identifizieren
können. Ich will auch, bisher hat nur Anthropic bestätigt, dass sie es nutzen. Ja. Und sonst keiner. Und ja, es ist auch kein Webstandard. Es wurde ja immer kommuniziert, dass es ein Webstandard ist. Dann habe ich da mal nachgeforscht. Nee, das hat einer als Webstandard vorgeschlagen. Es wurde aber nicht offiziell angenommen als Webstandard. Ja. Also wir empfehlen das überhaupt nicht unseren Kunden.
Genau, wir auch nicht.
Weil auch John Müller hat jetzt gerade erst gestern, glaube ich, ein Statement dazu abgelassen bei Twitter. Bei X, Entschuldigung. Dass man die Arbeit lieber woanders reinstecken sollte als in die LLMS-TXT. So.
Ja, absolut. Deswegen hatte ich es auch in meinem Vortrag jetzt gerade auch nicht erwähnt. Da gab es mir eine Frage dazu nachher, warum ich es nicht erwähnt habe. Und dann dachte ich mir so, ja gut, es ist halt einfach, hat einfach einer vorgeschlagen. Ne? Was macht ihr denn jetzt bei euren Kunden, um euch, oder auch wenn sie AI-Search haben wollen, quasi als Produkt, um die darauf vorzubereiten, um denen zu helfen, dass sie da auch wirklich auch Sichtbarkeit wieder zurückgewinnen oder auch sichtbar sind?
Da müssen wir unterscheiden. Es gibt 2 Hauptziele. Ich nenne es jetzt mal LLMO, ne? Oder Geo. Ne? Das sind jetzt die beiden Begriffe.
Genau. LMO wäre Large Language Model Optimization. Geo wäre Generic Search Optimization.
The Generative Engine Optimization.
Genau, und dann gibt es auch AI Search, was wahrscheinlich
AIO gibt es auch noch. Nur damit es einzuordnen, von was wir gerade sprechen. Das hat eigentlich 2 Hauptziele. Einmal zitiert zu werden in den Quellen, als Quelle. Und einmal die Brand halt zu positionieren. Wenn ich nach jemand schon so weit in der Journey ist, dann fragt, was ist die beste, mit Markus Höfner hatte ich das in unserem Café-Podcast, aber wer ist der beste Hersteller für Schrumpfmuffen? So. Weil er hatte mal schöne Beispiele. So. Und das sind 2, um da halt stattzufinden, und das sind 2 Hauptziele, und die funktionieren, um die zu erreichen, musst du ganz anders unterschiedlich vorgehen. Bei dem einen geht es eher um Co-Currencies zu schaffen zwischen Brand und den Topics, für die du eben Autorität haben willst oder eben ins Relevance-Set rutschen willst, so im Augen des LLMs. Und beim anderen Thema geht es halt eher darum, wie bereite ich meinen Content auf, dass er besonders gut readable ist für die LLMs oder auch, dass die Chunk-Relevance passt, dass die richtigen Passagen ausgewählt werden. Etc. Und es sind halt 2 unterschiedliche Paar Schuhe. Wir sind, da wir uns gerade in Phase 1 auf die AI-Overviews konzentrieren und da auch es gerade auch im Fokus vor allen Dingen um die Citations geht, also um die Referenzierung, wir bauen gerade Produkte von uns um, die vorher auf zum Beispiel Content-Erstellung für Suchmaschinen ausgerichtet waren. Da bauen wir jetzt quasi Features gerade an, dass wir auch ins Briefing mit aufnehmen, wie soll Content erstellt sein, damit es besonders LLM-readable ist so. Und Chunk-Relevance halt erzeugt. So. Ja. Und das ist das. Auf der Seite, in dem anderen Bereich haben wir ein Pilotprodukt, sag ich mal, das habe ich Brand-Kontext-Analyse getauft, da arbeite ich gerade was raus, wo wir halt Brands da schaffen, diese Co-Currencies halt ordentlich hinzukriegen. So. Ja. Das sind so die beiden Produkte, an denen wir gerade arbeiten. Wir haben auch so einen LLM-Readability-Score entwickelt, irgendwie habe ich was gebaut, und um einfach erstmal zu gucken, so einen First-Check zu machen, das können wir auch bieten wir auch umsonst dann an, soll, wenn einer uns eine Seite oder ein, 2 Seiten zuschickt, dann checken wir das mal und dann guckt dieses Tool halt einfach mal, ist der schon LLM-readable? So.
Ja, cool. Ja. Wie siehst du den Kampf zwischen Content, also gutem Content, und Links, Backlinks?
Also, da müssen wir unterscheiden. Wenn ich es auf Suchmaschinen-Ranking abziele, weil das die Wahrscheinlichkeit erhöht, auch zitiert zu werden, dann sind Links immer noch wichtig. Ich glaube allerdings nicht, dass sie für LLMs eine große Rolle spielen.
Glaubst du? Aber wie kann sonst ein LLM herausfinden, dass du relevant bist? Also wenn alle das Gleiche schreiben und Content unendlich günstig produziert werden kann mit AI, Wie entscheidest du denn, wer denn die Authoritative Quelle ist?
Der Hans Kronberg hat einen ganz schönen Beitrag bei LinkedIn dazu geschrieben. Und zwar, die URLs verstehen keine URLs. Mhm, okay. LLMs. Also LLMs verstehen keine URLs. Sie verstehen, ich habe da noch ein bisschen weiter recherchiert, sie verstehen Domains,
ja,
aber keine URLs. Das ist auch der Grund, warum sie gerne bei den URLs halluzinieren.
Mhm.
Ich habe das auch bei meiner SEO Research Suite, da gibt es ja auch so AI-Assistenten, Research-Assistenten, ja, wo ich eigentlich mal gesagt habe, die sollen das bitte referenzieren. Referenzieren, ja, auf eine Analyse in meiner Datenbank, das Patent. Und es ist tatsächlich so, dass diese LLMs dann teilweise sich Sachen aus, die denken sich Patente teilweise selber aus oder sie denken sich URLs teilweise selber. Dann klickst du drauf, ist ein 404-Fehler.
Ja, klar, das habe ich schon oft gesehen.
Und das ist halt der Grund, warum sie URLs nicht verstehen.
Hm. Aber es ist vielleicht eine Frage der Zeit, gut, sehr hypothetisch natürlich.
Es ist eben kein Index, ne?
Ja, genau, es ist kein Index.
Das muss einem immer wieder klar sein. Eine Suchmaschine schnappt sich die URL, packt die in den Scheduler, damit sie die irgendwann abrufen kann und crawlen kann und dann irgendwo in den Index schieben kann. Und das funktioniert bei LLMs halt nicht so.
Das LLM nimmt halt die Vector-Database und zieht sich daraus, welcher Chunk am relevantesten ist und hat dann vielleicht noch glücklicherweise den, wo es her hat, um es zu referenzieren.
Es sind halt Sprachmodelle am Schluss. Ne? Ja. Und alles, was mit Sprache ist, sei es Programmiersprache oder menschliche Sprache, also Sprache, die von Menschen erfunden wurde, die nach festen grammatikalischen Mustern läuft, dann brauchst du halt Patterns. Irgendwas, weil Sprachen haben immer ein bestimmtes Muster und deswegen können sich die LLMs, wenn sie es einmal gelernt haben, diese Muster, dann daran auch orientieren.
Also ich glaube ja, dass diese ganzen Brand-Signals und auch Links und auch Citations extrem wichtig sind, weil meines Erachtens fürs Pre-Sorting, also für das Vorsortieren des Ergebnisses, die relevant sind. Also
das heißt, dann sind wir aber beim Retrieval-System und nicht beim LLM.
Ist richtig. Ne? Das LLM kann das nicht, aber durch das Vorsortieren, also ich stelle es mir so vor, dass die Vektordatenbank hat halt verschiedene Chunks und die Chunks werden halt so sortiert, dass die relevantesten oben sind und daraus darf er sich dann ziehen. Wie auch immer das genau funktioniert, ist immer eine andere Frage. Aber ich glaube, das ist eine Art von ähnlichem Ranking, wie Google es auch gemacht hat.
Es ist ja, ich unterscheide, spreche ja nachher auch in dem Panel an.
Ja.
Man muss immer unterscheiden, was macht das LLM und was macht das Retrieval-System. Ja. Ein LLM für sich macht das nicht so. Ein Retrieval-System, Suchmaschine, macht es so. Ja. Und da ein LLM, wenn es grounden muss, weil es nicht genug Informationen hat im Foundation-LLM, muss es das Grounding durchführen und greift das Retrieval-System zu. Und das Retrieval-System funktioniert halt wie eine Suchmaschine. Und da ist natürlich alles das drin, was wir von der klassischen SEO halt auch schon kennen, ne? Was ich halt nicht machen würde, ist mich zu stark darauf verlassen, dass dieser Einfluss der Retrieval-Systeme so groß bleibt. Weil zum Beispiel, es gibt interessante, man sieht, wenn man diese Research-Paper und die Forschung nachverfolgt, die zum Beispiel gerade DeepSeek oder Alibaba auch macht, die beide keine eigenen Suchmaschinen haben, also ein Bedürfnis daran haben, sich unabhängiger von diesen Retrieval-Systemen zu machen. Ja. Die forschen gerade an Reinforcement-Learning-Lösungen, die halt keine Retrieval-Systeme mehr so brauchen oder nicht, entweder gar nicht brauchen oder nicht mehr so stark abhängig davon sind, weil die müssen nämlich sonst API-Kosten nämlich auch zahlen.
Ja, klar.
Sie wollen sich erstens unabhängig machen und sie wollen natürlich Kosten senken. Das eine, gibt es ein Paper von DeepSeek, da geht es darum, dass man gar nicht so viel Dokumente oder Chunks zum Grounding braucht. Sie versuchen quasi die Menge zu reduzieren, um Kosten zu sparen. Und Alibaba hat geforscht, wie sie überhaupt nicht auf Suchmaschinenergebnisse zugreifen.
Erklär ganz kurz, was Grounding ist, weil ich denke, das ist nicht so ein bekannter Begriff.
Also Grounding ist der Prozessschritt, wenn ein LLM sich nicht sicher ist, ob es die Frage überhaupt beantworten kann, weil er zu wenig Informationen im Foundation Model, die Foundation Models ist ja zum Beispiel GPT Models, Claude, Llama, das sind ja alles Foundation Models oder Gemini. Und wenn da nicht genug Information drin ist, entscheidet das, und das hat Dan Petrovic auch sehr schön herausgefunden, dann wird geguckt, wenn dieser Confidence Score unter einem bestimmten Schwellenwert liegt, dann, jetzt weiß ich nicht, drüber oder runter, auf jeden Fall orientiert sich an einem bestimmten Schwellenwert, der ungefähr bei 0,3 liegt.
Ja.
Und dann wird entschieden, ist Grounding notwendig oder nicht. Und es ist auch für uns Optimierer wichtig, dass wir verstehen, dass wir nur Ergebnisse beeinflussen können, wenn auch Grounding stattfindet. Weil das die Manipulation, nenne ich es mal, oder Optimierung des Foundation Models ist eine, das ist für die meisten Unternehmen nicht möglich.
Weil ja,
das geht dann nur über jahrelange massive PR, Marketing mit riesigen Budgets. Deshalb ist es immer wichtig, dass wir uns auch nur auf Prompts und Search Terms konzentrieren, wo auch ein Grounding durchgeführt wird. Mhm. Das ist eine wichtige, und das ist immer so ganz wichtig, weil du auch vorhin gefragt hast, wenn Kunden auf uns zukommen. Erstmal gilt es überhaupt mal zu identifizieren, wird eine AI-Overview überhaupt ausgeliefert? Ja. Oder haben wir klare Suchergebnisse?
Okay, gibt's ja auch
mal SEO machen. B2B-Bereich in der Nische gibt es keine AI-Overviews. Wir haben ja keine, wir haben ja, wie was aktuell 20% AI-Overviews, ja. 24 oder irgendwie sowas. Sprich, es gibt ja eine Menge Search-Terms, wo überhaupt keine AI-Overviews angezeigt werden. Ne?
Und, ja, klar.
Und dann guckst du halt, okay, braucht hier das jeweilige Foundation-Model überhaupt ein Grounding? Um dann eben zu gucken, ich wollte ja noch Grounding erklären. Aber
ja, egal, erklär.
Also Grounding ist quasi der Prozess, dann entscheidet das LLM, ich brauche mehr aus themenspezifisches Wissen, was ich mir irgendwo herziehen muss. Die meisten beziehen es eben aus Suchmaschinenergebnissen und nutzen ein Retrieval-System, also Suchmaschine, führen dann im Endeffekt eine Suche aus wie ein Mensch, bloß über eine API dann im Endeffekt, also nicht, dass da was eingetippt wird. Und dann werden sich Dokumente gezogen nach verschiedenen Metriken. Da kann das Suchmaschinenranking eine Rolle spielen, die Chunk-Relevanz, die Readability oder meinetwegen auch Topical Authority oder EEAT oder was, wie du es auch mal nennst. Am Schluss sind das alles nur Namen.
Ja.
Und dann wird halt entschieden, welche Dokumente ins Relevance-Set kommen. Und dann wird halt geguckt, welche dieser Dokumente haben relevante Chunks drin. Und die werden dann quasi rausextrahiert. Und dann wird das Ganze zusammengebastelt und als AI-Overview-Ergebnis rausgegeben. Und das ist im Endeffekt der Grounding-Prozess. Und das LLM formuliert dann anhand dieser Chunks quasi diese Antwort.
Wird denn jede Anfrage immer gegroundet oder ist es nicht immer so?
Bei AI-Overviews findet dieses Grounding immer statt, weil dieses ganze System ja im Endeffekt, liegt ja ein Gemini hinter, was extra für Suche ausgerichtet, also Versuche, Zweck, Grounding im Endeffekt ausgelegt ist. Sprich, da findet immer, das basiert sehr stark auf den Suchmaschinenergebnissen.
Und wenn man ein normales LLM nimmt und eine einfache Frage stellt, wie schnell geht mein Ei, wird da auch Grounding durchgeführt oder kann das direkt?
Also so ein ChatGPT oder so, wenn man das jetzt nimmt. Da wäre mal interessant, bei wie vielen Grounding durchgeführt, wie viel Prozent Grounding. Du erkennst es ja immer daran, wenn Online-Suche, ich führe
an,
wird dir angezeigt. Und in dem Moment weiß ich, hier findet ein Grounding statt, dann werden dir ja sogar die Quellen angezeigt, wo sich das Ding das herzieht. Und dann hast du ja schöne Anhaltspunkte, Analyse-Anhaltspunkte zu gucken, okay, wo muss ich denn präsent sein? Was rankt denn hier? Was muss ich eventuell bauen
für
Content und dies und das? Dass ich auch da möglichst da reinkomme. Ne? Zum Beispiel kleiner Tipp so, wenn du sehr produktnah Prompts hast, dann sind besten Listen immer ein guter Anlaufpunkt, weil Listicles sind sehr, sehr schön zu verarbeiten von LLMs.
Ja. Ja, super Tipps gerade außerdem, muss man sagen. Die Citations, die euch der Deep Research Mode oder auch der normale Mode anzeigt, da sind die, wo die Daten herziehen. Das heißt, da will man auch dann vorhanden sein, um dann auch considered zu werden.
Auch um Kommunikationshoheit zu bekommen.
Ja, ne?
Du hast ja nur die Kommunikationshoheit über das, wo du auch irgendwo dich reinbringen kannst.
Ja.
Da gibt es die ganz große spannende Frage, die mich noch auch ein bisschen unsicher macht, weil natürlich gibt es diese ganzen Theorien und wir lesen ganz viel Research Paper und Patente und bla bla bla. Das sind alles nur Theorien. Wohin gehen solche Geschichten wie AI-Mode oder so jetzt oder so? Wie stark sind sie wirklich zu optimieren, zu manipulieren, um es negativ auszudrücken? Auf was laufen wir da gerade zu in den nächsten, ich weiß es nicht, 5 bis 10 Jahren vielleicht.
Ja.
Auf was laufen wir dazu und was für eine Zukunft? Und du kannst jetzt sagen, ich habe spannend zu beobachten, was draußen, mich haben einige Leute angeschrieben, ja, was ist denn jetzt? Ich habe eine SEO-Agentur, soll ich die jetzt zumachen? Und die so, das gab's.
Ja, klar.
Gab's und oder andere wollen ihre Agenturen schnell noch verkaufen auch, ne?
Ja.
Vorher, damit sie überhaupt noch Geld irgendwie dafür kriegen, was sie da aufgebaut haben. Ja, du musst halt, ich war ja in der Beta-Version von den AI-Overviews, als ich dann gesehen habe, ich habe ein paar Wochen vorher schon die Dinger gesehen und ich habe mein eigenes Suchverhalten beobachtet und habe gemerkt, ich klicke bei den meisten Dingern einfach nicht mehr. Und dann ging erstmal so ein Prozess bei mir los, wo ich gedacht habe, ey, wir können im Jahr den Laden dicht machen. So, ungefähr. Da habe ich mich aber rausgearbeitet, weil ich halt natürlich auch durch die Recherchearbeit, die ich vorher gemacht habe, die 2 Jahre vorher, habe ich ja schon Ansätze im Kopf gehabt. Sprich, das Ganze hat sich dann wirklich schlecht geschlafen ein paar Wochen und das Ganze hat sich dann so ein bisschen gedreht und hat sich eher in so eine Aufbruchsstimmung bei mir
gewandelt. Voll.
Aber das war ein Prozess, ne? Also psychologisch bei mir.
Natürlich.
So, hinzu jetzt, dass ich mit dieser Energie quasi das Team jetzt auch mitnehmen konnte, die ich da so und diese Hoffnung halt da habe, dass wir da alle noch was optimieren können. Ne? Ja. Aber das ist trotzdem immer noch so ein Ding, was von hinten reinkommt und sagt, ist das wirklich so? Also so ein Zweifel, weißt du, das ist halt da, aber du als gerade als Führungskraft sollte man die Zweifel halt nicht so laut aussprechen.
Ich meine, ich sehe das so, wir haben vor 20 Jahren gab es noch gelbe Seiten, ja?
Ja.
Die wurden dann auch immer zur Hälfte in Müll geworfen, ne? Aber die gab es da, da haben alle drauf geschworen, gelbe Seiten, oder vor 25 Jahren, gelbe Seiten sind das Ding.
Mhm.
Jetzt gab es 20 Jahre Blue Links, 10 blaue Links.
Mhm.
Und jetzt kommt die AI-Search-Zeit. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, das ist auch evolving. Und ich glaube, vor allem im Bereich der Dienstleistung ist das überhaupt gar kein Problem.
Mhm.
Weil die Dienstleistung des SEOs, also des Optimierenden, die bleibt da. Weil wir wollen, dann optimieren wir vielleicht nicht mehr das gelbe Seitenbuch. Mhm. Weil da war die Optimierung, dass sich alle 111 genannt haben oder AAA. Mhm. Muss man drauf gucken. Mhm. Es gibt ganz viele Firmen auch in den
USA. Aufgesang. Ja, der Name Aufgesang.
Wegen
der
A, ne?
Den hat sich mein Partner ausgedacht. Damit habe ich nichts zu tun. Aber hier, dann war, warum heißt die, weil wir kriegen oft die Frage gestellt, warum heißt die irgendwie Aufgesang? Da habe ich Ulf mal geschrieben, warum heißt es denn Aufgesang? Ja, ich habe angefangen, ich habe da, damals waren die Verzeichnisse und A war vor. Und da habe ich geguckt, was gibt es für interessante Namen mit A. Und,
Ich hätte jetzt gedacht, wegen deiner Musikvergangenheit,
nee, das Aufgesang davon. Ich bin ja völlig, ich war in dieser Namensgebung, ich war bei der Namensgebung überhaupt nicht beteiligt.
Der Ultra-Zufall, ich dachte immer, es kommt hundertprozentig von dir, wegen der ganzen Musikvergangenheit.
Nee.
Okay, ja, krass. Also ich sehe es auf jeden Fall so, das ist halt gelbe Seiten vorbei, 10 blaue Links, teilweise
endlich. Also,
endlich ist das
richtige Zeichen. Endlich, wir wissen aber nicht wann, ich würde das jetzt nicht abschreiben.
Gelbe Seiten gab es auch lange noch laut im Internet.
Ja.
Und ich sehe es auch so, dass AI-Search ist einfach nur eine neue Art, wo wir auch wieder optimieren müssen, dass wir dort halt die Sichtbarkeit bekommen oder die Informationen rausgeben, dass wir dann auch wieder die richtige Brand sind. Weil es ist ja also was ich sehe mit dem AI-Mode, ist folgendes, dass wir mehr Spracheingabe haben werden und dass die Searches deutlich länger sein werden. Es wird nicht mehr sein, bestes Fahrrad München, sondern es wird sein, was ist das beste Fahrrad für Mountainbiking in den Voralpen? Und ich wiege x Kilo, bin so groß und hab das Budget.
Mein Beispiel ist ja das mit den Jogging-Schuhen, was ich
immer
gebracht habe. Also das ist, du gibst halt mit einem Prompt viel mehr Kontext mit als mit einer Suchanfrage.
Aber sie brauchen auch mehr Kontext, weil die Halluzinationen gehen massiv runter, je mehr Kontext du gibst. Und mit einem Keyword oder zwei Keywords ist halt brutal. Deswegen gerade war es super spannend aus dem noch auf der Stage-Diskussion, was passiert mit Ahrefs, SEMrush und auch Systrix.
Mhm.
Die werden nämlich, auch der Systrix-Index hat durchaus einen Impact, weil dieses klare Keyword 1-zu-1-Zuordnung, das gibt's nicht mehr. Und die Abfragen, ich habe ein paar Tools ja auch im Testing gerade, um wirklich einen holistischen Blick zu bekommen, wo man überall gerade auftaucht, ist fast nicht bezahlbar.
Du kannst diese neuen Tools, die sind natürlich aus dem Hype entstanden, wo die gesehen haben. Und ich habe es im Dezember mit meinem Vorschau auf dieses Jahr predicted, also wir werden überschwemmt werden mit diesen Tools und das passiert gerade auch. Aber sie lecken, und mein Englisch, wir sprechen ja ganz viel Englisch, das kommen wir
so
ein paar englische Begriffe rein. Die lecken halt einfach, wo fängst du an? So. Du kannst nur Stichproben nehmen, aber du wirst nie ein holistisches Bild darüber bekommen, wie gerade die Sichtbarkeit ist in den Ausgaben. Du musst halt und so ein Prompt kann ja sich um Nuancen verändern. Je länger ein Prompt wird, desto nuancierter kann er halt sein und unterschiedlicher kann er dann eben auch eingegeben worden sein.
Ja, genau.
Das klingt alles wahnsinnig spannend mit diesen Tools. Wir testen ja auch gerade, ich werde mich jetzt auch entscheiden für eins, weil wir brauchen jetzt mal irgend so ein Tool, um zumindest diese Stichproben-Monitoring zu machen. Sie lecken halt komplett, weil beginnt halt bei der Prompt-Recherche, ne? Und ich habe mir da lieber selber was gebaut jetzt mit, wo ich eine Prompt-Recherche mache und auch versuche rauszufinden, in welche Subqueries das dann zerlegt wird, so für das Grounding halt. Und weil das, du weißt auch nie, was so ein Tool im Hintergrund macht. Und mit dem Wissen, was ich habe, will ich schon selber entscheiden, wie das Ding funktioniert.
So. Ich glaube, deswegen bauen ja auch ganz viele gerade ihre eigenen Tools und Workflows, weil die Problematik ist mit der Blackbox, die Anpassungen, die wirklich ja im Monatsrhythmus passieren, nicht verarbeitbar sind.
Ja.
Besonders, man darf auch nicht vergessen, wenn man jetzt ein SaaS rausbringt, was ja für viele Leute funktionieren soll, ist es halt auch
unflexibel.
Genau, und du gehst sehr viel Kompromisse an.
Yeah.
Und ich sage immer so, die Zeit des Mini-SaaS ist jetzt da.
Yeah.
Jeder kann sein eigenes Mini-SaaS innerhalb von Stunden bauen.
Yeah.
Das wird kein HubSpot ersetzen, aber so kleinere Tools werden hundertprozentig ersetzt werden. Und mit Flows und so kann man viel machen.
Also was glaubst du, habe ich mir nämlich auch gefragt. Ich glaube, die Tool-Landschaft, die wird auch, wie unsere gesamte Branche, da wird es ein ganz klares Aussieben stattfinden. So.
Ich glaube, dass.
Aber glaubst du, es wird so Plattformen vielleicht geben, wo du so Grundstock kriegst, wo du dann hoch individualisiert dann auf diesem Grundstock da selber bauen kannst?
Ich glaube, es wird sehr stark based sein auf dem, dem man folgt, auf dem Celebrity, dem man folgt. Ja? Das heißt also, jeder hat, also jetzt im SEO vor allem, hat jeder seine eigenen Workflows und jeder seine eigenen Tools.
Yeah.
Und an dem man am meisten glaubt, von dem kauft man die Tools.
Mhm.
Ich glaube, im größeren Kontext wird es so sein, dass man sehr stark die Kosten-Nutzen-Analyse macht. Also zum Beispiel, wir nutzen ein Time-Tracking-Tool bei uns.
Mhm.
Und das kostet $10 pro Person.
Mhm.
Ich glaube, dass ich das Tool für wahrscheinlich $2,000 mit AI-Programmierung, mit $1,000 wahrscheinlich, selber bauen kann.
Mhm.
Und habe dann aber auch direkt alle APIs und so, die ich haben möchte. Mhm. Und zahle das aber einmal.
Mhm.
Ich glaube, da wird sehr viel passieren. Wobei ich natürlich bei so einem HubSpot oder einem Google Workspace oder so, da habe ich keine Chance. Das ist too much.
Mhm.
Ja. So, glaube ich, wird es sein. Und ich glaube, dass es jetzt die Zeit ist, wo alles einmal neu gewürfelt wird und man sich in diesem kleinen Feld unfassbar gut positionieren kann, wenn man es möchte.
Mhm.
Weil ich glaube, die Zeit, dass man ein SaaS baut.
Diese großen Suiten, meinst
du? Ja, genau. Und ich war ja viel in der Event-Branche drin mit Amiando damals und also der Konkurrenz zu Eventbrite mittlerweile.
Mhm.
Ich glaube, sowas wird eine extrem schwere Zeit haben.
Mhm.
Weil du kannst ein Ticketing-System auch relativ schnell bauen.
Ja.
Payment vielleicht noch nicht, ja. Aber so, wenn du für so Basic-Ticketing kannst du super schnell bauen.
Würde mich nochmal interessieren, jetzt stelle ich mal die Fragen.
Ja.
Was glaubst du denn, weil das ist auch immer so, ja, es geht jetzt gerade los. Was glaubst du, wann wir den Status haben, jetzt auf Tools zum Beispiel bezogen, den du gerade beschrieben hast? Also wie schnell adaptet das der Markt quasi?
Oh ja, der Markt braucht lange. Also man sieht immer, der Markt bewegt sich extrem langsam. Aber ich finde, diesmal mit der AI-Revolution geht es schneller als davor, weil Internet hat echt lang gebraucht.
Mm.
Also wie lange wir noch gehört haben, Internet kommt nicht. Ne?
Yeah.
Jetzt eine spannende Sache, um das ein bisschen einzuordnen ist. Ich habe mir wirklich aus Zufall die BMW-Vorstandssitzung, also Aktienteilnehmerversammlung angeschaut in München, im Livestream.
Sprich, du hast BMW-Aktien.
Nein, ich habe keine. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ja? Ich glaube, es ging um die neue Klasse und die hatten da so ein Live-Ding. Und ich wollte es mir einfach nur anschauen. Und da hat er gesagt, dass sie bis 2026 alle Prozesse AI-gestützt oder AI-geführt haben werden.
Mm.
Und sie jetzt schon ganz viel gemacht haben.
Mm.
Da muss ich sagen, bei so einem großen Unternehmen finde ich das sehr beeindruckend.
36?
Nein, 26.
26?
Ich weiß nicht, wie die es machen, ja. Aber das ist schon sehr beeindruckend. AI-gestützt oder geführt, hat er gesagt. Also nicht komplett AI, aber dass da AI mitmischt. Und jetzt weiß ich auch nicht, ob er damit alle Prozesse gemeint hat, aber das ist halt, das finde ich sehr, sehr beeindruckend für ein deutsches Riesenunternehmen.
Muss man natürlich sagen, der scheint, also ist es auch viel PR, ne?
So ist natürlich PR, so, klar. Ja. Das ist halt das Buzzword gerade.
Ja.
Was ich gesehen habe, ist, ich habe für die SMX München eine kleine App gebaut für unseren Stand, weil wir hatten so ein Kicker-Turnier.
Mhm.
Habe ich halt 2 Stunden für gebraucht, um eine eigene, individualisierte Kicker-Turnier abzubauen.
Mhm.
Das hätte ich sonst 2 Wochen für gebraucht. Ich bin ja Entwickler. Ich hätte 2 Wochen gebraucht. Aber mit Lovable Dev ging das sofort.
Mhm.
Ja, das war richtig beeindruckend. Deswegen, ich glaube, das passiert schneller, als man denkt. Aber auf der anderen Seite passiert es auch langsamer, als wir das alle denken. Also
wir sind halt in unserer Bubble.
Genau.
Und uns muss immer klar sein, dass wir forefront, immer vor der Welle sind.
Genau.
Aber wie weit ist die Welle hinter uns? Ne?
Das
ist halt die Frage.
Und für ein MVP geht es super, aber für echte Production-Software ist auch noch ein bisschen weiter weg. Aber ich sag mal so, dieses ganze Thema SaaS, es gibt zum ersten Mal die Möglichkeit, dass jede Company individualisierte SaaS einsetzen kann.
Mhm.
Oder ich würde es was anderes, ich würde es nicht SaaS nennen, sondern so Company SaaS, also Software as my own service, ja.
Mhm.
Oder my own, ich nenne es immer gern my SaaS,
mhm.
ja. Weil du aber weißt, so, ich brauche diese kleine Software, bräuchte ich, dann könnte unser Unternehmen viel effizienter funktionieren, aber nur intern.
Und vor allen Dingen jeder, und dann musst du es ja am besten noch mit eigenen Datenquellen, und natürlich haue ich meine eigenen Datenquellen lieber auf ein Tool, was bei mir gehostet ist irgendwie, anstatt irgendwie das hochzuladen in irgendeine Cloud von irgendeinem SaaS-Anbieter.
Vor allen Dingen in unserer DSGVO-Hochburg.
Ja.
Also absolut. Also ich glaube aber, das ist etwas, was, also man glaubt immer, jetzt geht ganz viel kaputt, das tut's auch. Aber gleichzeitig ergeben sich unfassbar viele Chancen.
Mm.
Erstens auch für die Jugend natürlich. Also zum Beispiel, da war jetzt eine interessante Frage gerade, war ein junges Mädchen hat gesagt, sie studiert gerade digitales Marketing und sie weiß nicht, wie der Jobmarkt danach aussehen wird. Es ist natürlich wie immer, es gab immer diese Hiobsbotschaften im Jobmarkt. Ich glaube, wir haben das erste Mal den großen Vorteil, dass wir das Thema Fachkräftemangel im Bereich Development und Fachkräftemangel allgemein zum ersten Mal einen Gegenpush haben, weil wir mit AI das massiv reduzieren können. Du brauchst trotzdem immer noch einen guten Developer, um das zu bauen.
Dadurch wechselt natürlich, wir hatten jetzt ja gefühlt mindestens 10 Jahre lang einen Arbeitnehmermarkt, dann wird dadurch natürlich gerade wieder ein Arbeitgebermarkt.
Absolut.
Ne? Was ja für uns als Unternehmer ganz gut ist.
Ja, es ist super, aber ich sehe auch die für die jungen Absolventen sehe ich überhaupt gar kein so großes Problem, weil es so viele Möglichkeiten gibt, wie sie was machen
können. Ja.
Auch das Lernen dürfte dreimal, ach, zehnmal so schnell gehen, wie es bei uns geht. Weil du kannst mit, also musst du dir vorstellen, früher sind die Leute in die Bücherei
gegangen. Es hat ja auch Auswirkungen auf unser Bildungssystem. Also da ist ja jeder Schüler ruckzuck so schlau wie sein Lehrer.
Ja, genau.
Wenn nicht noch schlauer.
Und wenn du dir das auch mal anschaust, früher sind die Leute in die Bibliothek
schlauer gegangen. Schlauer nicht, Wissen hat mehr Wissen. Schlauer,
ja, genau. Genau. Und also erst sind die Leute in die Bibliothek gegangen, das war ein super High-Level-Ding. Also Bücher waren der erste Momentum in der Geschichte, wo Wissen verbreitet werden konnte. Internet hat das Ganze massiv beschleunigt, aber produziert ohne Halluzination produziert das Ganze natürlich noch mal viel schneller. Ich glaube deswegen, jeder Mensch, der draußen ein bisschen Motivation hat und Bock hat, was zu machen, hat grenzenlose Chancen.
Jetzt driften wir gerade, glaube ich, ein bisschen ab, aber trotzdem.
Deswegen, aber es ist super spannend. Also ich sehe sehr, sehr viel Positives in der AI-Entwicklung.
Ich auch. So. Das ist ja dieser Blick Hoffnung oder du kannst es dir aussuchen. Das ist immer unsere Wahl als Mensch. Du kannst die Hoffnung aussuchen oder du kannst ein negatives Weltbild entwickeln und eine AfD wählen. So kurz dabei, politisches Statement.
Genau. Ja, absolut. Ich würde ja am liebsten noch mal mit dir weitersprechen, aber lass uns dazu mal eine separate Podcast-Folge machen, und zwar zum Thema holistisches SEO. Mhm. Da sprichst du jetzt ja gleich auf der Bühne drauf mit Robert Nitschall. Ich denke, da machen wir danach noch mal eine Session und machen oder sonst auch gerne über über das Web. Also vielen lieben Dank nochmal für deine Insights, das war richtig cool. Ich meine, wildes Thema AI, aber da deine Learnings zu hören, auch mit dem Grounding, also vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, ne, also kontaktiert gerne einen Olaf, wenn ihr was braucht von ihm. Er hat auch gesagt, da gibt es was kostenlos bei ihm.
Überrennt mich nicht.
Wie gesagt, Aufgesang auch sensationell. Und wie gesagt, kommentiert gerne, wenn ihr Fragen habt. Reached out zum Olaf, liked den Kanal, abonniert den Kanal, hört ihn gerne das nächste Mal wieder, wenn er reinkommt. Da freuen wir uns sehr drüber. Gebt uns auch gerne Bewertungen. Also wie gesagt, immer so der Standard-Stuff. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, deswegen vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.